Ja, Christoph hat auch schön gesagt, große Veränderungen, außer dass wir älter wurden, gibt's nicht. Und weil wir älter werden, haben wir als Familie jetzt auch eine neue Gebetskarte wieder herausgebracht. Nach 3,5 Jahren, ja, weil das alte Bild, die alte Gebetskarte war nicht mehr aktuell. Die Kinder werden größer. Ist ja so schön, dass man es auf die Kinder schieben kann, ja. Dass ich grauer werde, das muss man ja nicht erwähnen, ja. Also, deswegen, wenn es euch interessiert auch, welche Frau hält es eigentlich mit dem Karl Ernst aus, ja. Ihr seht sie zumindest mal auf dem Bild. Und ich habe die Gebetskarten ausgelegt am Eingang oder Ausgang, wie man das auch sieht. Gleich an diesem Tisch. Vielen Dank, wenn ihr im Gebet an uns denkt und wer so eine Unterstützung möchte, nehmt euch einfach eine Karte mit. Ja, schön, dass, so Gott will, in wenigen Wochen schon, im Juni, ich wieder mit dem mobilen Treffpunkt zu euch kommen darf und kann. Und ich freue mich auf den Einsatz. Vermutlich wird er einfach etwas anders werden als die letzten bisherigen Einsätze. Gar nicht, was unser Inhalt angeht, gar nicht, was das Anliegen der Busarbeit betrifft, sondern im Blick auf ein paar Corona-bedingte Veränderungen. Und wir haben ja schon im letzten Sommer gute Erfahrungen gemacht mit dem mobilen Treffpunkt. Wir haben ein Hygienekonzept und die Ämter haben das wirklich positiv wahrgenommen. So haben wir auf den Tischen Plexiglaswände stehen. Also ich kann jetzt nur vom letzten Sommer reden. Dieses Jahr sind wir noch nicht rausgefahren. Also fragt mich nicht, ob es dieses Jahr dann auch so unkompliziert möglich ist. Letzten Sommer konnten wir aufgrund dieser Plexiglaswände ohne Mundschutz reden. Also alles, was wir im Stehen machten, mussten wir natürlich immer die Maske tragen. Aber sobald wir saßen, durften wir die Maske ausziehen. Und das erleichtert es natürlich unglaublich. Auch allein schon, dass auch die Mimik und der Gesichtsausdruck rüberkommt. Dann haben wir selbstverständlich das übliche Desinfektionsmittel bereitstehen. Und was fürs Küchenpersonal nicht ganz so lustig ist, da muss ständig die Maske getragen werden, wenn man da in der Küche tätig ist. Was leider auch nicht möglich war, zumindest letztes Jahr und dieses Jahr vermutlich auch nicht so schnell möglich wird, dass wir die Gutscheine so verteilen, direkt von Hand in Hand weitergeben. Aber wir haben trotzdem nicht weniger Gäste am Bus. Und schön war auch, wie manche Geschwister auf kreative Ideen kamen. Da ist eine Gemeinde hingegangen, im Vorfeld ganz banale Tüten sich besorgt, von draußen beschriftet und inhaltlich mit, sage ich mal, evangelistischem Material. Für jedes Alter war da was drin, also auch bereit für die Kinder. Und das wurde dann einfach auch so mitgegeben an Menschen, die jetzt nicht so Zeit hatten, sich bei uns aufzuhalten. Also auch da sieht man wieder, wie Gott die Seinen so kreativ ausstattet. Und persönlich darf ich jetzt 22 Jahre im Bereich mobiler Treffpunkt mitarbeiten. Aber der letzte Sommer, er war natürlich der erste in dieser Art. Und da durfte ich auch persönlich viel, viel Ermutigendes erleben. Also ich muss euch gestehen, ich vermute mal 10 Jahre zuvor habe ich es nicht mehr so bewusst erlebt, wie viele Menschen sich wieder mehr Zeit nahmen. Auch habe ich gemerkt, sie sind nicht mehr so oberflächlich. Sie sind eher wieder für tiefgründiges Denken bereit. Und es war in Darmstadt, da hatte ich an einem Tag 3 Gespräche in Folge. Jedes Gespräch ging Minimum 1,5 Stunden. Es ist wirklich lange her, dass ich so es in dieser Form das letzte Mal erlebt habe. Also meine Erfahrung war, Menschen sind irgendwo wieder suchender. Ganz ermutigend noch ein Erlebnis vom letzten Sommer in Fulda. Wir saßen morgens noch im Bus zusammen, wir hatten noch gar nicht geöffnet, haben unseren Mitarbeiter internen Start gemacht. Aber die Vordertür war auf und dann guckt da eine Frau rein und sagt, das Buch bekam ich gestern hier geschenkt, ich habe sämtliche Fragen. Ich habe mich zu ihr gesetzt und sie war am Tag zuvor am Bus und derjenige, der mit ihr sprach, schenkte ihr das Buch und sie hat gesagt, ich fing es an am Abend zu lesen, ich konnte nicht mehr aufhören, um 2:30 heute Nacht war ich fertig. Also fertig mit dem Lesen, ja. Und da war sämtliches drin markiert, richtig mit dem Textmarker durchgearbeitet, das Buch. Und sie hatte sämtliche Fragen. Und ich habe gesagt, naja, alles kann ich auch nicht beantworten. Aber dann sind wir so die verschiedenen Fragen durchgegangen. Und ja, so nach 2 Stunden hat sie gemeint, ja gut, dann würde ich jetzt zu Jesus kommen. Und das war schon auch sehr, sehr bewegend, ja, ein Buch mitbekommen, gelesen, vom Herrn angesprochen. Und am nächsten Tag durfte sie die Rettung erfahren. Also so wollen wir uns als Kinder Gottes doch in keinster Weise hinreißen lassen, das Jammerlied mitzusingen. Ja, wenn wir Christen, wenn wir keine Freude, wenn wir keine Hoffnung, wenn wir keine Zukunft haben, wer denn dann? Apropos Singen, ihr kennt vermutlich auch dieses ältere Lied, sei ein lebendiger Fisch und schwimme gegen den Strom. Es gibt ja im Buch Prediger den Vers, es ist wirklich einer meiner Lieblingsverse in der Schrift, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also wenn du diesen Vers zu Herzen nimmst, da kannst du mit vielem tiefenentspannt umgehen. Auch vieles, was so auf einmal neu erscheint und so weiter. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und so gibt es auch Situationen, wo wir Christen angegriffen werden oder Situationen, wo wir herausgefordert sind, gegen den Strom zu schwimmen. Die Situationen gibt's, aber nicht erst im Heute, sondern treue Menschen in der Gottesnachfolge haben das schon immer erlebt. Was sich manchmal ändert, sind die Situationen. Ja, Stichwort Ehe für alle oder sonstige Dinge. Ja, also das ändert sich alles. Aber dass Christen gegen den Strom zu schwimmen haben, das ist absolut nichts Neues. Und das finden wir schon im Alten Testament in der Bibel. Es war im 9. Jahrhundert vor Christus. Da hat der König Ahab in Israel wirklich für ein total antichristliches Klima gesorgt. Und das schätze ich so sehr an Gott. Gott lässt uns nicht einfach auf dieser Erde und sagt, jetzt schaut, wie ihr in diesen Herausforderungen lebt, wie ihr gegen den Strom schwimmt, sondern er gibt uns die Bibel und wir haben dadurch Hilfe auch heute zu leben, weil wir leben ja auch in einem antichristlichen System. Und der Bund, den Israel unter Mose damals am Berg Sinai geschlossen hatte, dieser Bund, er war gebrochen. Israel, sie wurden Gott untreu und sie haben fremde Götter verehrt. Aber dieser geistliche Missstand, der herrschte jetzt also nicht erst seit König Ahab, sondern schon Jahrzehnte davor haben Menschen angefangen, in Israel die heidnische Gottheit Baal anzubeten. Was jetzt unter Ahab verschärft wurde, dass dieser ganze Baalskult letztlich zur Staatsreligion geworden ist. Und dieser Ahab, der stand also dermaßen mit Gott auf Kriegsfuß, dass er sämtliche treuen Leute Gottes beseitigen wollte. Dass sie aus seinem Regierungsbezirk verschwinden. So, und unter diesen Umständen ist es, finde ich, wahnsinnig erstaunlich, dass es am Königshof und diesem Ahab, an diesem Königshof, einen gottesfürchtigen Beamten gab. Also man müsste ja wirklich meinen, dieser König, indem er den Baalskult ausgeweitet hat in seinem Regierungsreich, musste er eigentlich alles aus seiner Sicht gesäubert haben, was mit Gottesfurcht zu tun hatte. Also es musste eigentlich, durfte niemand mehr da vorhanden sein, der irgendwas mit Gott zu tun hat. Aber dann lesen wir lesen gleich den Text, dann lesen wir von einem Obadja. Dieser Obadja, er war Ahabs Hofmeister, also er war der Verwalter vom königlichen Palast. Wir lesen 1. Könige 18, gleich zu Kapitelbeginn und da lese ich die ersten Verse. 1. Könige 18. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen. Hier 50 und da 50 und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sprach zu Obadja wohl an, wir wollen durchs Land ziehen, zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Rosse und Maultiere erhalten könnten, damit nicht alles Vieh umkommt. Und sie teilten sich ins Land, dass sie es durchzogen. Ahab zog allein auf dem einen Weg und Obadja auch allein auf dem anderen Weg. Und ganz interessant ist, wie dieser Charakter von dem Obadja zusammengefasst wird. Sein Profil wird dann so eben beschrieben in Vers 3. Obadja fürchtete nicht nur den Herrn,
Er fürchtete ihn sehr. Und gerade sein Leben, sein Handeln, sein Charakter hat gezeigt, das, was er sagte, das glaubte er auch, das tat er. Ja, er hat dafür gesorgt, dass diese Propheten überleben, 100, er hatte in 250er-Gruppen sie versteckt und er hat sie versorgt. Also, er war wirklich authentisch, er war glaubwürdig. Bibelschulen, theologische Seminare, sie gehen seit vielen Jahren inzwischen hin und geben den Absolventen nebst dem Leistungsschulzeugnis auch so, ich nenne das mal ein geistliches Charakterzeugnis mit. Was bringt es Gemeinden oder was bringt es auf dem Missionsfeld, wenn jemand super Noten hat, aber sein Umgang, seine Art alles andere als Gott gewollt ist? Vielleicht ein sturer Egoist, nicht teamfähig, Besserwisser, kommen so, ja, Mitarbeiter ganz frisch in ein Team und sind überhaupt nicht fragend oder lernend in ihrer Einstellung. Also hier tat ein gläubiger Mann einen ganz wichtigen Dienst am Hof des Königs. Und das ist wirklich erstaunlich. Denn in der ganzen Umgebung, im Umfeld, da hat die Mehrheit den Baal verehrt. Aber ausgerechnet am Brennpunkt. Also dieser Opatia war ja nicht irgendwo tätig, am Königshof sozusagen, da wo die Regierung war, die das Ganze veranlassten. Da mittendrin hatte Gott diesen Opatia, der unbeirrt Gott die Treue hielt. Also in der Höhle des Löwen hing Opatia von ganzem Herzen Gott an. Im Zentrum dieser Macht, in diesem Zentrum, wo so viel geistliches Verderben über das Volk Israel ausging, dort schwamm dieser Obadja gegen den Strom. Und was ist mit diesem Obadja in diesem antichristlichen Umfeld passiert? Er wurde nicht gefoltert. Offensichtlich hat dieser Ahab diesen frommen Beamten an seinem Hof geduldet, aber nicht nur geduldet, sondern dieser Obadja hat großes Vertrauen genossen von dem König. Er hat ihn ja dann praktisch mit reingenommen, hat gesagt, komm, wir ziehen den Weg, du gehst die Seite entlang und ich gehe die Seite entlang. Also obwohl dieser Ahab nicht im Ansatz die innere Einstellung gegenüber Gott mit Obadja teilte, wusste der König, auf Leute wie ihn ist Verlass. Und da wird deutlich, wie sehr unser Leben spricht. Durfte 2018 es in einer Evangelisation erleben, dass ich eine junge Frau mit Anfang 20 bekehrte. Wenn jemand zu mir in die Aussprache kommt mit dem Ziel Bekehrung, dann frage ich sehr gerne erstmal die Frage, wie kommst du überhaupt drauf? Also warum willst du dich bekehren? Und diese junge Frau wurde mitgenommen, eingeladen von einer Arbeitskollegin Mitte 20. Und diese Arbeitskollegin kam aus total nicht christlichem Elternhaus. Also überhaupt nicht christlich vorgewärmt. Und die war selbst erst 2 Jahre Kind Gottes. Und jetzt hat ihre ungläubige Arbeitskollegin, die sich dann bekehrte, gesehen an ihr, wie ja sie umsetzt, was Gott in ihrem Leben verändert. Sie hat zum Beispiel eine langjährige Beziehung mit einem Mann aufgelöst, weil für ihn das ganze Thema nicht in Frage kam. Und er sie letztlich auch vor die Entscheidung stellte, Gott oder ich. Also das hat die jetzt beobachtet und kam dadurch ins Interessieren. Und dieser gottesfürchtige Obadja an diesem heidnischen Königshof, er zeigt, der Glaube macht Menschen nicht fade. Er macht sie nicht weltfremd. Der Glaube macht uns auch nicht untüchtig für öffentliche Ämter. Im Gegenteil, wahrer Glaube macht doch Menschen gewissenhafter und geradliniger, treuer. Wahrer Glaube macht tüchtig, befähigt uns, gegen den Strom zu schwimmen. Ich möchte nur stichpunktmäßig aus der Bibel 2 Beispiele uns zeigen, wo das deutlich wird. Josef, der von seinen Brüdern gehasst wurde, als junger Kerl, als Sklave nach Ägypten verkauft wurde, in einer völlig fremden Kultur, wo der Pharao göttliche Verehrung empfing. Dort hat Josef konsequent an Gott festgehalten. Hat seine Gottesfurcht ihn weltfremd oder unbrauchbar gemacht? Der wurde nach dem Pharao der zweitwichtigste und mächtigste Mensch. Und selbst der Pharao musste anerkennen, was für ein erstklassiger und zuverlässiger Arbeiter Josef war. Auch charakterlich und moralisch war Josef aufrichtig, geradlinig, hat sich von der Frau nicht verführen lassen. Oder ich denke noch an Daniel und seine Freunde. Der babylonische König Nebukadnezar ging ja hin und er hat die Juden, die aus Jerusalem verschleppt wurden, die hat er regelrecht einer Gehirnwäsche unterzogen. Also alles, was auf ihre jüdische Identität hinweist, wurde entwurzelt. Alles, was auf den Gott Israels hingewiesen hat, sollte ausgelöscht werden. Und die Gehirnwäsche sollte so funktionieren, indem er ihre hebräischen Namen wegnahm, sie wurden ausgelöscht und ersetzt mit heidnischen Namen, auch von seinen Freunden. Und trotzdem behielt Daniel und seine Freunde in ihren Herzen geistliches Profil. Sie waren nicht bereit, ihr Gottvertrauen zu verleugnen. Und gerade sie haben sich als äußerst kluge und zuverlässige und vor allem unbestechliche Leute erwiesen. Und sie waren so tüchtig, dass sogar verantwortungsvolle Staatspositionen auf sie zukamen. So, und dieser Obadja, das ist für mich so ein ähnliches Kaliber wie Josef und Daniel und seine Freunde. Obadja, er war von Gott berufen, er war von ihm begabt, um in einem ganz besonderen Umfeld geistliches Profil zu zeigen. Und wir können immer wieder nur über Gott staunen, wo Gott seine Leute hat. Dass er sie an Plätzen hat, wo wir es vielleicht nie erwarten würden. Der Umkehrschluss ist dann aber auch, Christsein bedeutet nicht Abschottung von dieser bösen Welt. Es ist nicht unchristlich, wenn man sich in einem völlig säkularen Umfeld engagiert. Natürlich dürfen wir uns nicht den gottesfeindlichen Einflüssen ergeben. Wie die Schrift uns in Jakobus 4, Vers 4 hinweist, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Also wir dürfen uns nicht Werten und Einstellungen anpassen, die offensichtlich gegen Gottes Gebote und Willen gehen. Das heißt aber nicht, dass unser Christsein in erster Linie fürs Kloster gedacht ist. Sehr gottesfürchtig. Das war Obadja. Und das zeigt Obadja nicht nur in frommer Zurückgezogenheit möglich. Der Begriff Gottesfurcht hat ja nichts damit zu tun, dass man schlotternde Knie haben muss und ängstlich jetzt vor Gott sein muss. Gottesfürchtig zu sein ist dasselbe wie Gott zu lieben. Und wenn ich jemand aufrichtig liebe, wie in einer gesunden Ehe, dann möchte ich ja nicht persönlich wehtun. Josef, Daniel, Obadja, sie zeigen, dass man auch nichts Unchristliches tut, wenn man sich in einer Organisation engagiert, deren Leitbild sich nicht eins zu eins mit den 10 Geboten widerspiegeln. Im Gegenteil, Gott hat seine Leute mitten in dieser, sage ich mal, bösen Welt. Und ich pick mal ein Beispiel aus dem heute heraus. Daniel Böcking, er war ja bis Ende 20 stellvertretender Chef bei Bild. Ich mache jetzt keine Werbung, um Bild zu lesen. Er ist jetzt gewechselt, aber auch nach wie vor im säkularen Journalismusbereich tätig. Durfte ihn vor 3-4 Jahren persönlich kennenlernen, an einer deutschen Evangelistenkonferenz auch noch die Moderation haben, als er zu uns sprach. Ein absolut bescheidenes Auftreten dieser Mann mit einem klaren Zeugnis. Und man wird ja jetzt nicht unbedingt in so Boulevardmedien ein Obadja vermuten. Aber Böcking zeigt in dieser zutiefst säkularen Medienwelt klares geistliches Profil. Seine Bekehrung zu Christus, sein Halt, den er in seinem Erlöser gefunden hat, hat er frisch nach seiner Bekehrung in der Bild veröffentlicht. Und sie haben das natürlich schlau gemacht. Auf der Titelseite stand fett die Schlagzeile, Böcking outet sich. Ich meine, mit dieser Formulierung hatten sie das Interesse gewonnen, weil der Begriff jemand outet sich, das wird in Zusammenhang mit einem anderen Thema heute verbunden. Also, und da hat er klipp und klar über seine Errettung durch Jesus geschrieben. Und er zeigte uns dann auch Reaktionen auf der Leinwand, die er aus der sozialen Netzwelt bekam. Natürlich positive Freudenbekundungen, aber auch das Gegenteil. Da waren Begriffe dabei, ich dachte, da würde ich 2 Nächte nicht mehr schlafen, wenn ich die hören würde. Und dieses öffentliche Bekenntnis zu Christus nennt er einen der besten Schritte, die ich je unternommen habe. Ich zitiere mal, was er in einem Buch geschrieben hat. Da war er gerade mal 2 Jahre Christ. Ein Leben mit dir im Dialog mit Gott, also ein Leben mit dir Gott, ein Leben in der Nachfolge Jesu ist eine krasse, radikale Entscheidung, weil du dich immer und aktuell einmischt, weil du nicht einfach einen heiligen Zuckerguss über den Altar gießt, sondern fordernd bist. Nichts passiert mehr ohne dich. Nachdem er in seiner bescheidenen Art dann offen schreibt, dass er noch so viele offene Fragen hat, schreibt er aber mindestens zwei Dinge, hat er begriffen. Das erste, Gott, du willst nicht, dass wir lauwarm im Glauben sind. Also Gott will keine lauwarmen Christen. Und das zweite, was er begriffen hat, Gott, du willst, dass Christen von ihrer Glaubensfreude und ihrem Gottvertrauen berichten, dass sie sich offen und laut zu dir bekennen, damit viele Menschen die wundervolle Botschaft hören und deine Einladung annehmen. Das klingt erst einmal ganz simpel, ist aber eine wirklich neue Aufgabe, die zu Konfrontationen führen kann. Natürlich wird man von Freunden komisch angeguckt, wenn man an einem gemütlichen Grillabend nach einem Plausch über die Bundesliga-Tabelle und den letzten Politiker-Irrsinn ein Gespräch über Jesus anfängt. Doch dieses offene Bekenntnis zu dir ist gerade in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Soweit mal Böcking. Ist ein normaler Mensch wie du und ich. Aber er ist einfach einer, der gegen den Strom schwimmt. Er macht in seinem Umfeld den Unterschied aus. Jetzt möchte ich aber eins betonen, dass kein Missverständnis rüberkommt. Nicht alle Christen sind von Gott berufen, in der Höhle des Löwen Stellung zu beziehen. Deshalb geht es darum, dass du da bist, wo Gott dich haben möchte. Und deswegen ist es auch richtig, wenn Christen sagen, ich schaffe diesen Spagat nicht. Es gibt Christen, die schaffen diesen Spagat nicht. Ich soll mich auf der einen Seite meinem Chef unterordnen, gleichzeitig soll ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich muss mich von diesen negativen Verbindungen lösen. Also nicht allen Kindern Gottes ist es gegeben, solche Obadjas zu sein. Wenn zum Beispiel jemand merkt, dass er wegen einer Firmenstrategie in seinem Beruf ernsthaft mit Gottes Geboten in Konflikt gerät, ist es besser, wenn er drüber betet, ob das weiterhin sein Arbeitsplatz sein soll. Und es ist Realität, sobald wir Menschen errettet werden, sind wir sozusagen in einem geistlichen Feindesland. Wir sind umgeben von Strukturen einer gefallenen Schöpfung. Und seit Adam und Eva damals Gott das Vertrauen gekündigt haben, gehen ja unsere menschlichen Gedanken und Motive in eine völlig falsche Richtung. Und unsere Lebensgrundhaltung kommt erst dann wieder ins richtige Lot, wenn Gott rettend, heilend in unser Leben eingreift. Wenn wir uns durch seine Gnade rufen lassen. So, und wenn Gott sozusagen auf diese Art Menschen rettet, was macht er dann mit ihnen? Dann beamt er sie nicht auf einen Kontinent, den er nur für Christen hat. Das macht Gott nicht, wo nur paradiesische Zustände sind, sondern Gott lässt die Seinen mit einer ganz bestimmten Absicht im geistlichen Feindesland, in dieser gefallenen Schöpfung. Er lässt die Seinen in der verlorenen Welt, damit sie ihren Herrn und Erlöser sichtbar machen. Und genau das ist auch die Chance mit dem Buscafé in Corona-Zeiten. Das ist die Riesenchance, dass wir eben sagen können, ja, wir sind auch auf dieser Erde. Wir sind auch von manchem betroffen. Und wir können auch nicht alles logisch nachvollziehen und verstehen. Aber wir wissen, dass da einer ist, der Regie führt. Und Obadja an Ahabs Königshof, er war ja nicht nur geduldet. Er hat dieses tiefe Vertrauen vom König genossen. König suchte ja die Zusammenarbeit mit ihm. Auch wenn dieser Ahab nicht im Ansatz die innere Gotteshaltung mit Obadja teilte, er hatte Achtung vor diesem gottesfürchtigen Mann. Und diese Achtung ist für mich darin begründet, an dieser gelebten Gottesfurcht von Obadja. Also Ahab muss in Obadja letztlich die Wesenszüge des lebendigen Gottes gesehen haben. Und im Neuen Testament nennt uns Gott durch Paulus den Grund, warum unser Vater im Himmel uns, die Seinen, in dieser Welt hat. Ein Teil von Epheser 1, Vers 14, dass wir sein Eigentum würden, zu was? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Also Gott möchte durch die Seinen seine Herrlichkeit sichtbar machen. Und Gottes Herrlichkeit in Person ist Jesus Christus. Also die Absicht, die Gott hat, ist, dass der Herr Jesus durch die Gläubigen in dieser Welt präsent ist. Neutestamentlich lesen wir das, indem wir Botschafter an Christi Stadt sind, indem wir ein lebendiger Brief sind. Und am Bus machen wir letztlich nichts anderes, als den Herrn Jesus zu repräsentieren. In Fulda ging letztes Jahr öfters das Ordnungsamt an uns vorbei. Ja, die kamen nie zu uns. Habe ich sie mal angesprochen, ist soweit alles in Ordnung? Alles in Ordnung, wie sie alles einhalten und befolgen. Wir repräsentieren ihn. Und durch die Gläubigen hat sozusagen der Herr Jesus hier auf der Erde seine Repräsentanten. Wenn du heute hier bist als erretteter Christ, dann hat Gott dich deshalb erlöst, weil er durch dich seine Herrlichkeit sichtbar machen möchte. Leider kann es sein, dass wir Christen manchmal denken, ja, der Herr hat uns erlöst, um ein bisschen besser über die Runden zu kommen. Oder dass wir in Gott einen Freund haben, der sich um unsere Wünsche und Bedürfnisse kümmert. Natürlich dürfen wir unserem Vater im Himmel all unsere Wünsche sagen. Und es gibt ja auch das alte Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Natürlich leben wir mit ihm als Freund in dieser persönlichen Beziehung. Aber er ist nicht unser Kumpelgott. Und wenn diese Vorstellung die einzig richtige wäre, dass wir zum Beispiel materiell mehr gesegnet werden, dann hätte unser Herr Jesus nie ans Kreuz gehen müssen. Ich persönlich habe die Überzeugung, dass unser Zeugnis an Kraft gewinnen kann, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott uns in erster Linie dazu erlöst hat, damit seine Herrlichkeit durch dich und durch mich repräsentiert wird. Wir haben keinerlei Anlass dazu, in einer Zerfallstheologie zu leben, dass immer alles schlimmer wird. Für uns Christen wird doch immer alles besser. Da lesen wir in Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Oh, wir sind so wenige, wir sind hier nicht die Masse in der Welt, müssen wir gar nicht großartig betonen, steht schon viele Jahre in der Schrift, wir werden eine kleine Herde sein, also nichts Neues unter der Sonne. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja, ist normal, dass wir eine kleine Herde sind. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und warum nicht? Weil unser Herr Jesus regiert. Heute und in alle Zukunft. Und somit möchte ich im Schlusspunkt noch auf unsere Motivation eingehen, auch wenn es darum geht, unseren Herrn zu repräsentieren. Es gibt nichts Bewegenderes für mich als Kind Gottes, als die Gnade Gottes. Ich definiere Gnade gerne so, ich habe Gnade verstanden, wenn ich verstanden habe, dass ich Gnade nie verstehen werde. Menschlich werde ich Gnade Gottes nie verstehen können. Und manchmal führt uns ja diese Gnade auch in eine Spannung, auch wenn wir gegen den Strom schwimmen. Da bringt man sich vielleicht im Elternbeirat ein und schwimmt gegen den Strom. Man repräsentiert, man lebt biblische Werte. Du bekennst dich verbal mit deinem Mund zum Herrn und du fragst dich, warum reagieren so wenig Menschen positiv auf unser gegen den Strom schwimmen? Warum in der Busarbeit gibt es so viele Menschen, die ablehnend sind? Warum bekehren sich nicht mehr Menschen? Und da ist uns immer wieder eine Hilfe, uns bewusst zu machen, dass alles, was wir Menschen tun, das sind Werke. Alles, was wir Menschen tun, sind Werke. Und alles, was Gott tut, das ist Gnade. Und das hilft uns, das entlastet uns, wenn wir gegen den Strom schwimmen. Römer 11, Vers 5 und 6, so geht es auch jetzt zu dieser Zeit. Ein Rest ist geblieben, der erwählt ist aus Gnade. Ist's aber Gnade, so ist's nicht aufgrund von Werken, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Lasst uns einfach neu diese unverdiente Gnade, die uns errettet hat, ganz neu zu Herzen nehmen und dass sie uns antreibt, auch am Bus mitzuarbeiten, uns motiviert, unseren Herrn zu repräsentieren. Keiner von uns hätte es verdient. An uns war gar nichts Attraktives, Anziehendes. Pfui, eklig sind wir von Natur aus. Sünder durch und durch, tot, Epheser 2 in der Sünde. Und dass er dieses Wunder der Auferweckung vollbracht hat, uns errettet hat, lebendig gemacht hat, das ist pure Gnade. Und das soll uns motivieren, das soll uns antreiben. Aber dann steht auch in der Schrift, dass die Liebe Christi uns drängt. Da gibt's ja diese Anekdote von dem Mädchen, das als ganz kleines, ja, Kleinkind noch aus dem Feuer gerettet wird von der Mama. Aber die Mama trägt sich als Folge vernarbte Arme davon. Das Mädchen kommt in den Kindergarten und da ist ein Sommerfest und die Mama hat so ein kurzärmliches Kleid an und das Mädchen schämt sich für die Mama mit den vernarbten Armen und bittet am heißen Sommertag zu diesem Sommerfest doch bitte was Langärmliches anzuziehen. Die Mama zieht was Langärmliches an. Das Mädchen wird größer, kommt ins Teenie-Alter und es interessiert das Mädchen: Mama, warum hast du vernarbte Arme? Und das Mädchen erfährt den wahren Grund. Dann sagt die Tochter: Mama, von jetzt an, auch im tiefsten Winter, bitte nur noch kurzärmlig. Also die Liebe, sie drängt uns. Und was wir eben wissen dürfen, und das motiviert unglaublich, durch uns wird Christus sichtbar. Und wer von diesem Hintergrund her dieser Realität Christen begegnet, der kann auch kaum neutral bleiben. Jemand, der solchen Christen begegnet, dem fällt es leichter, an Gott zu glauben, oder man geht auf Distanz, weil man sich letztlich an Christus ärgert. Durch uns wird Christus sichtbar. Das hilft uns unglaublich, mit Ablehnung umzugehen. Sie stoßen sich an Christus, Christus in uns. An Christus scheiden sich die Geister, das ist so. Deswegen, wenn Menschen am Bus sagen, nee, danke, das ist nichts für mich, dann können wir damit viel besser umgehen. Weil Christus uns letztlich immer mit unserer Sünde konfrontiert. Und an diesem Punkt war auch für Ahab Schluss. Da ging er mit Obadja auf Distanz. Mit diesem Gott Israels konnte er nichts am Hut haben. Was hat ein Obadja als treuer Mann Gottes im Brennpunkt bei diesem gottlosen König am Regierungssitz zu suchen? Was hatte viele Jahre Daniel Böcking auf der Chefetage von Bild zu suchen und jetzt bei einem anderen säkularen Journalismusbetrieb? Und auf den ersten Blick sind wir vielleicht schnell dabei und zitieren Paulus: Ja, Christen sollen doch nicht unter dem fremden Joch der Ungläubigen ziehen. Aber auf den zweiten Blick fragen wir: Wäre es wirklich besser gewesen, wenn Obadja seinen Job bei Ahab aus Gottesfurcht nie angetreten hätte? Wäre es wirklich besser gewesen, wenn Böcking vor 7 Jahren direkt nach seiner Bekehrung sich verabschiedet hätte bei Bild: Bin nicht Christ geworden, bin weg? Kaum. Kaum wäre das besser gewesen, denn oft ist es so, nur das ist das, was für uns Otto-Normalbürger oft nicht zu durchschauen ist. Oft werden durch Christen an solchen Positionen Dinge auch noch aufgehalten. Aber entscheidend ist was ganz anderes. Und das liegt mir jetzt zum Schluss nochmal auf dem Herzen, was letztlich entscheidend ist. Durch Obadja damals, durch Christen heute an sämtlichen Orten und durch dich ist Christus an Orten gegenwärtig, wo du vielleicht nie damit rechnen würdest, nie. Denn wisst ihr, es hat die tiefste Bedeutung, dass Gott dich und mich als seine Repräsentanten da hat, wo er dich hinstellt, wohin er uns beruft. Wir leben ja auf dem Land in einem 1000-Einwohner-Dorf und meine Frau, sie hat sich viele Jahre in einem örtlichen Nachbarschaftshilfeverein eingebracht, war da in der Verwaltung tätig. Und da wurde dann unter anderem gesagt, das ist eine gute Christin. Wisst ihr, meine Frau ist da mit mir völlig eins. Wenn Menschen uns sehen, sehen sie nie einen guten Christen, nie. Was ist denn an uns gut? Christus in uns ist gut. Aber kein Christ ist gut. Das heißt, durch uns sehen die Menschen letztlich Christus. Ihn sehen sie. Das heißt, wenn kein Homeschooling ist, dann geht Jesus morgen wieder in die Schule. Jesus geht morgen in Aldi einkaufen. Jesus bügelt morgen die Wäsche. Natürlich nicht Jesus selber. Und so wünsche ich uns ein von Gott gesegnetes Christenleben. Er hat uns errettet zum Lob seiner Herrlichkeit. Wem es möglich ist, steht doch bitte auf. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, von Herzen danke ich dir aufs Neue für deine Rettung. Ich danke dir für deine unglaubliche Liebe. Ich danke dir für deine Gnade, dass deine Gnade in mein Leben gegriffen hat, in unser Leben, die wir errettet sind. Herr, und ich danke dir für dieses Privileg, aber auch für diese Verantwortung, dass du uns in dieser Welt lässt, dass du keinen Kontinent hast nur für die Deinen, Herr, sondern du hast uns hier, um dich sichtbar zu machen. Herr, Lob, Preis und Dank für meine Mitchristen auch hier in Riffrath. Herr, und ich bete, dass die Zeit im Juni im Buscafé, dass das echt so eine Zeit wird, wo wir dich gemeinsam auf dem Platz repräsentieren können. Herr, aber auch wenn der Bus nicht da ist, hast du jeden von uns an seinem Platz. Und so danke ich dir, dass wir wirklich in dieser Gewissheit leben dürfen, Herr. Du gebrauchst uns zu deiner Ehre. Du gebrauchst uns, Herr, um dich den Menschen vorzustellen und vorzuleben. Lob, Preis und Dank, dass du in uns lebst. Amen. Amen.